Guten Morgen. Bevor Israel in das verheißene Land ziehen konnte, sprach Mose von Segen und Fluch. Segen verstehen wir gut. Das Gute über jemanden aussprechen und auch zusprechen das Gute. Ich lese uns mal den Segen vor, den Mose über dem Volk Israel aussprach. 5. Mose 28, 1 bis 13. Also ich lese ab Vers 3. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers, die Jungtiere deines Viehs, also die Rinder und Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang, gesegnet bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie wieder dich ausziehen und auf sieben Wege vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinen Scheunen, in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Der Herr wird dich zu einem Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag des Ackers in dem Land, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit, dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemandem borgen. Und der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn. Wow, Segen, das ist Segen. Gott verheißt Gutes. Israel soll als Volk den Segen Gottes sichtbar machen, hochhalten, ja, einfach Gottes Namen verherrlichen auf Erden. Das war das Ziel, das Gott mit Israel hatte. Und auch die Gebote, die Gott seinem Volk gab, waren ja gut. Wirklich gut, sogar sehr gut. Ein Volk, das nach den Geboten Gottes lebt, ist hochgradig funktional und auch sozial. Denkt nur mal an das Jubeljahr. Wer weiß, was das Jubeljahr ist? Doch, ein paar. Da alle 50 Jahre ruht die Feldarbeit, alle hebräischen Sklaven werden freigelassen, Besitz wird den ursprünglichen Erben zurückgegeben, und alle Schulden werden erlassen. Keine Familie verarmt in diesem System, unter Gottes Gesetz. Für Witwen und Waisen ist gesorgt, dass auch für die sozial Schwachen. Ich finde es sehr schön, dass ihr das so aufgenommen wurde. Das ist genau auch das Thema. Gell? Regelmäßige Feste waren eine Art Urlaub für die Gesellschaft. Die gingen teilweise über eine Woche. Denkt nur an das Laubhüttenfest. Und die damit verbundenen Opfer und das Teilen von dem Essen macht für alle Schichten wunderbar und gutes Essen möglich. Medizinisch hatten diese Waschungen und Reinigungsgebote und Ruhepausen und Fastenzeiten auch einen positiven Einfluss auf die Menschen. Und dass sich das Volk an das Gute von Gott erinnern soll, führt zur Schulbildung für die Kinder. Also nicht der einzelne Israelit oder eine Familie oder eine Stadt, nein. Gott soll im Mittelpunkt stehen und ihm soll die Ehre gegeben werden. Der verheißene Segen fürs Volk, gekoppelt mit diesen Geboten, ist sehr attraktiv. Ganz ehrlich, ich würde gerne eine Nation besuchen, die sich unter diesen segenbringende Ordnung von Gott stellt. Ich würde das gerne sehen. Doch Mose sprach nicht nur von Segen. Er sprach auch von Fluch. Und was meint die Bibel mit Fluch? Das ist immer so ein schwieriges Thema. Das Wort Fluch, also Kalale, ist die Ableitung vom hebräischen Wort Kilel und meint, das ist wirklich noch, das ist sehr, sehr spannend, es meint etwas leicht sein lassen, indem man seine Kraft wegnimmt, indem man seine lebensspendende Kraft entzieht. Komisch, nicht? Ich habe uns ein Bild mitgebracht, das es ein wenig einfacher zum Greifen macht, wortwörtlich zum Greifen. Fluch könnte man auch mit einem Heliumballon vergleichen. Kennt ihr diese Geburtstagsluftballone mit Helium gefüllt, die so aus Folie besteht, nicht aus einem Gummi, sondern so glänzend sind und wo dann etwas Schönes draufsteht, alles Gute zum 70. zum Beispiel. Oder was auch immer da draufsteht. Solange man den ja in der Hand hält, diesen heliumgefüllten Ballon, kann man ihn reparieren, kann man ihn mit Helium nachfüllen, kann man gucken, dass er schön sichtbar ist, solange er bei einem bleibt. Fluch wäre jetzt, wenn man diese Kraft, den Ballon festzuhalten, entzieht, also wenn man ihn loslässt, dann wird er leicht. Dann steigt er hoch, irgendwo über dich hinaus, glänzt kurz, verliert dann aber an Helium, kommt ins Straucheln, stehst voran, geht kaputt und landet irgendwo im Wald, im Gras und im Dreck. Das ist der Fluch. Fluch nach hebräischem Sinne ist in etwa so, jemand im Bedauern sich selbst überlassen. Und ganz ehrlich, es quält mich den ganzen Fluch, den das Volk Israel erwartet, wenn sie ihre eigenen Wege gehen, also sich selbst erheben. Es quält mich, den vorzulesen. Es ist nichts Schönes dabei, nichts, wenn Gott seine Fürsorge und seine Kraft entzieht. Es entsteht schlussendlich das genaue Gegenteil vom Segen. 1:1. Mose schreibt da, wählt Israel den Fluch, werden sie Fluch haben, wenn sie in der Stadt sind, auf dem Land. Verflucht sind ihre Tiere, ihr Nachwuchs, ihr Essen und alles, was sie tun. Es wird Israel verheißen, dass die Feinde sie unterdrücken und Leid bringen werden. Und das ist so detailliert beschrieben in 5. Mose 28, dass es mir jedes Mal eiskalt den Rücken runterläuft. Ich lese mal einfach als Exempel Vers 49 von 5. Mose 28. Der Herr wird ein Volk über dich schicken, von ferne, vom Ende der Erde, wie ein Adler fliegt. Ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst. Ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten und die Jungen nicht schont. Es wird alles von dir verzehren. Und da wird aufgezählt alles, was sie haben, bis es dich umgebracht hat. Die Not, die Israel verheißen wird, bei Ungehorsam, beim selbstständigen Handeln, wird sie sogar in den Kannibalismus treiben. Leute, das schrieb Mose, ja. Wer mag, kann das gerne nachlesen. Aber ich möchte hier nicht detaillierter auf den Fluch eingehen. Zu hässlich ist die Voraussicht. Und was passiert, wenn Gott seinen Segen entzieht? Mose hat das Volk gewarnt vor einer Zukunft ohne Gott. Er hat ihnen mehrfach aufgezeigt, was geschieht, wenn sie sich selber erheben, wenn Gott seine schützende Kraft entzieht. Er schrieb sogar ein Lied, das jeder in Israel auswendig lernen musste, wo all das drinsteht. Also sie mussten das lernen. Es war allen bewusst. Was hat das Volk Israel gewählt? den verheißenen Segen mit all den lebenswerten Konsequenzen als Mustervolk vor allen Völkern in Pracht und Herrlichkeit Gott die Ehre geben. Etwas anderes macht doch logisch gar keinen Sinn, oder? Also man muss doch da den Segen wählen. Naja, die Richterzeit, da hatte ich ja auch mal eine Predigt drüber. Die Richterzeit in ihrer grausamen Einzelheit deutet darauf hin, dass Israel den Fluch wählte. Und dann wollte das Volk Gottes einen König. Einen König, wie ihn die anderen Völker auch haben. Der soll sie vereinen und zu Gott hinleiten. Haben es die Könige geschafft, sich und das Volk an Gott zu hängen? Die kurze Antwort über diese Königszeit in der Bibel ist nein. Es gelang Israel nicht, sich durch Könige an Gott festzuhalten. Es gab gottesfürchtige Könige. Aber die wenigen Könige, die Gott gehorchten, machten das Gesamtbild keinen Unterschied dann im Gesamten über all die Zeit. Und all das Grausame, was Mose vorhergesagt hat, ging in Erfüllung. Das ungeordnete Chaos aus der Richterzeit wurde jetzt einfach geordnet in der Königszeit. Wie organisiertes Verbrechen, nur grausamer. Und dennoch, beim Überblick über die Samuelbücher, die Königebücher und Chronikbücher, den Gesamtüberblick, fand ich ein paar interessante Punkte, die ich mit euch teilen möchte. Was denkt ihr, wenn Bibel wissen, ja, muss ja auch mal sein. Ja. Wie viele Könige hatte das vereinte Israel, das Nordreich, Samaria, und das Südreich Juda insgesamt? Wie viele Könige waren das? Also wirklich von Saul bis Zedekia. Wer weiß das? 30? Das war eine Schätzung. Weiß es jemand noch genauer? Wie viel? 40? Nicht schlecht. Google. Es kommt darauf an, wie man zählt. Aber wenn man auch die Ladies mitzählt, waren es 42 Könige insgesamt. Korrekt. Also einfach oberhalb 40, würde ich mal sagen. Ja. Also 42 Stück. In einer Regierungszeit von 450 Jahren. Das gibt nicht so viel. Egal. Von diesen 42 Königen, wie viel von diesen beendeten ihre Regierungszeit mit im Vertrauen auf Gott? Was will ich alles von euch wissen? So früh am Morgen. Bitte? Ja, 100 Punkte. Woher? Wirklich, also das stimmt, das ist das richtige Resultat. Es waren nur 7. 35 fielen entweder von Gott ab oder wollten von Gott schon gar nichts wissen. Bringen wir zusammen, wer diese 7 Könige waren. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Wir haben den Hiskia korrekt. Salomo fiel ab. Josia, also Hiskia, Josia, dann, bitte, nochmal. Aber David, ja klar. Wow, ja klar. Also David war der Erste. Genau, wir haben 3. Wer war noch gottesfürchtig? Ja, also ich komme mit dem Namen da auch durcheinander. Es gibt den Usia, den Hiskia und den Josia. Diese 3 waren gottesfürchtig, genau. David, jetzt brauchen wir noch 3 Stück. Die sind nicht so bekannt. Das war der Letzte. Der hat so granatenmäßig versagt, das ist ja fast legendär. Nein, der gehört da nicht dazu. ist der Manasse-Staat mit Gott, genau. Dann war noch Jotham und der Josaphat. Das sind die sieben. Ich lese in Reihenfolge mal durch. Können wir diese Folie haben, dann sehen wir sie auch gleich in der Darstellung. Genau, ich habe uns da so ein, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Also wir haben David, wo bin ich da auf meinem Blatt Papier? Ah ja, genau. Wir haben David, dann Josaphat, Usia, Jotham, Hiskia, Manasse und Josia. Ich habe sie da ganz bewusst groß da unten dran geschrieben, genau, weil es ist ja für viele zu klein, um zu lesen. Das ist übrigens eine Folie, die habe ich etwas abgeändert, das ist ja im Internet auffindbar, diese ganze Struktur, das ist eigentlich ein viel größeres Bild, noch mit den ganzen Propheten oben drüber und dem ganzen Zeitabschnitt. Wäre doch noch interessant jetzt zu wissen, ob sich der verheißene Segen von Mose in der Regierungszeit der Könige niederschlägt, oder? Das wäre wirklich interessant. Schauen wir mal die Zeit von Saul bis Zedekia an, nur im Südreich. Da ist die durchschnittliche Regierungszeit von den Königen, die nicht mit Gott gestorben sind, also die von ihm abgefallen sind, 14,9 Jahre. Okay, ja, das ist gar nicht so schlecht, gell? Ganz ehrlich, diese Roten reißen es raus. Ich sage noch was zu den Roten. Im Nordreich Samaria hingegen, hier oben, da sehen wir, dass es chaotischer ist. Diese Balken, diese Dreiecke sind äquivalent in der Dimensionierung zu der Zeit. Also je größer ein Balken ist, desto länger war die Regierungszeit. Und wir sehen, dass diese viel, viel kleiner sind und dass wir da keinen gottesfürchtigen König haben. Dort ist die durchschnittliche Regierungszeit nur 11,5 Jahre, nicht 15. Und noch deutlicher wird es, wenn wir alle die rausklammern, die nie mit Gott etwas zu tun gehabt haben. Also wenn wir die Roten auch wegnehmen aus Judäa, dann sind es von Saul bis hier drüben 7,9. Es wird also immer weniger. Also je weniger gottesfürchtig, könnte man sagen, desto kürzer die Zeit. Jetzt wären es aber noch spannend, was unsere sieben jetzt da hinlegen an Regierungszeit, nicht? Was denkt ihr? Jetzt will ich eine Schätzung. Wie viele Jahre haben unsere Gottesfürchtigen, die mit Gott gestorben sind und nicht vom Glauben abgefallen sind? Was haben die für eine durchschnittliche Regierungszeit? Hat jemand eine Idee? 20. Leute, das sind 27,5 Jahre. Es ist fast doppelt so lang, wie die von Gott abgefallen sind im Durchschnitt. Also wir können, da wird sichtbar, es ist eine längere Regierungsdauer. Jetzt könnte man ja sagen, okay, lange regieren ist ja noch kein wirklicher Ausdruck für Segen, weil wenn man da im Krieg ist und Hunger hat und unter Hunger regiert und die ganze Zeit nur Probleme bewältigt und krank ist, und dann ist das doch nicht eine segensreiche Regierungszeit, oder? Ich habe mir mal zwei Dinge rausgesucht, die alle sieben Könige gemeinsam haben. Das erste ist, alle haben in ihrer Lebzeit, alle sieben, also alle Gelben, ja, alle Gelben, hatten so viel Frieden, dass sie in der Lage waren zu bauen. Sie bauten Türme, sie bauten Burgen, sie bauten Mauern, sie renovierten den Tempel, und das geht nur, wenn genügend Ressourcen vorhanden sind und man nicht Zeit im Krieg verplempelt, also wenn man auch die genügend Manpower hat. Und von all diesen sieben heißt es auch in dem Kontext, dass sie wohlhabend wurden und zur Anerkennung kamen, auch rundum, also auch in Bezug auf andere Völker. Zweitens, alle sieben Könige wurden in Ehren begraben. Das steht explizit drin. Bitte lest das mal nach. Es wird ganz genau definiert, wie ein König gestorben ist, ob und wo sie ihn begraben haben. Es wird nämlich bei den meisten, die von Gott abgefallen sind, gesagt, dass sie nicht in den Gräbern der Könige begraben wurden. Aber von diesen sieben heißt es explizit, sie wurden alle in Ehren begraben in den Gräbern der Könige von Juda oder Israel. Ich lese einmal zwei Beispiele vor, von welchen die abgefallen sind. Einer ist der Joram, 2. Chronik 21. Und nach dem allem plagte ihn der Herr mit einer Krankheit in seinen Eingeweihten, also hier drin, gell? Das war nicht zu heilen. Und als das über Jahr und Tag währte, bis die Zeit von 2 Jahren um war, traten in seiner Krankheit seine Eingeweide heraus. Und er starb unter schlimmen Schmerzen. Und man machte kein Brand ihm zu Ehre, wie man seinen Vätern getan hatte. 32 Jahre war er alt, als er König wurde, und regierte 8 Jahre zu Jerusalem und ging dahin von niemandem bedauert. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids, aber nicht in den Gräbern der Könige. Von Ahas heißt es das ebenfalls. Sie brachten ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und viele andere auch. Also, wie jemand bestattet wurde, macht sehr schön deutlich, was das Volk von ihnen gehalten hat und wie segensreich ihr Leben war. Also, alle sieben wurden in Ehren in den Gräbern der Könige begraben. Und da hat es mich gepackt beim Ausarbeiten. Ich musste das noch rauskristallisieren. Wie starben denn die Könige? Gibt es einen Unterschied im Ableben, ob sie gottesfürchtig waren oder nicht? Von den untreuen Königen, und ich spreche jetzt wirklich nur vom Südreich, von dem, wo die Segenslinie auch weitergeht, also nur vom Südreich Juda, dort starben nur 2 in Ehren in ihrem Bett. Und das fand ich noch interessant. Scheinbar ging da der Segen von David weiter. Das war nämlich Salomo starb im Frieden in seinem Bett und sein Enkel der Abia. Nur die beiden. 2 weitere starben noch in ihrem Bett, aber nicht im Frieden. Und alle anderen, die von Gott abgefallen sind, starben entweder durch Krankheit, 2 qualvoll, 1 starb im Krieg, das war Saul. 3 starben in Gefangenschaft in Ketten. 2 wurden ermordet bei Verschwörungen. Und 3 wurden grausam hingerichtet. Also bei grausam meine ich nicht, also sowas würde man nicht mal Tieren antun. Ja? Also grausame Geschichten. Wie erging es unseren 7 gottesfürchtigen Königen? Alle gleich bis auf 2 Ausnahmen, und ich nehme diese Ausnahmen mal jetzt vorweg. Usia starb aussätzig. Der Grund, an der Spitze seiner Macht wollte er selber opfern im Tempel. Und er ging hinein und die Priester eilten ihm nach und wollten ihn davon abhalten. Und als er wütend wurde, als sie ihn abhielten vom Opfern, trat der Aussatz seiner Stirn hervor, noch im Tempel, vor den Augen der Priester, und ab da regierte er in einem Quarantänehaus und Jotam, sein Sohn, hielt den Sitz vor diesem Haus. Aber er starb in seinem Bett und sie begruben ihn in Ehren. Ja. Und die zweite Ausnahme bei den 7 ist Josia. Und um den trauert es mich besonders. Das ist eigentlich mein Lieblingskönig. Er hörte nicht auf die Warnung Gottes. Pharao Necho zog gegen Karkamisch am Euphrat und musste darum durch das Jordantal hoch an Juda vorbei. Und Necho ließ Josia sagen, ich komme nicht gegen dich, sondern gegen das Königreich, mit dem ich Krieg habe. Und Gott hat gesagt, ich solle eilen. Vergreif dich nicht an Gott, der mit mir ist, dass er dich nicht verderbe. Und Josia zog trotzdem aus gegen Necho und starb dort im Krieg. Es spricht aber für Josia, dass ganz Juda um ihn trauerte. Und das heißt, dass Jeremia selber ein Lied schrieb über ihn und viele andere. Also man besang und ehrte Josia wie keinen anderen. Also vielleicht noch wie David. Und alle anderen 5 gottesfürchtigen Könige starben in Frieden in ihrem Bett. Alle. Wenn das nicht ein klarer Hinweis ist auf den Segen Gottes, weiß ich auch nicht. Der Segen kommt klar zum Vorschein, aber in der gesamten Schau der Könige halt auch der Fluch. Leute, der gesamte Fluch, den Mose aufschrieb, ging in Erfüllung. Das ist so grausam zu lesen, das wird einem schlecht. Und trotz dieser grausamen Zeit und dieser dunklen Zeit habe ich 2 Dinge in diesen Texten gefunden, in diesen 6 Büchern, die mich dazu bewogen haben, dieses Fluch-Segens-Thema in eine Predigt zu packen. Das ist der letzte Teil der Predigt. Erstens, die unglaubliche Gnade Gottes, die in dieser Zeit sichtbar wird. Wenn sich Könige in Schlamassel hineinritten, hört Gott auf die, die sich demütigen und um Hilfe bitten. Das heißt ja, Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Beispiele. Josaphat, der gegen Gottes Willen mit Ahab zusammen in den Krieg zog. Micha hat ihn gewarnt, gell? Und wurde da bedrängt, weil man Josaphat fälschlicherweise für Ahab hielt. Und er schrie da in seinem Kriegswagen Gott um Hilfe. Und Gott wendete den Krieg auf dem Schlachtfeld und er kam sicher nach Hause. Oder Hiskia. Was geschah mit Hiskia? Der wurde todkrank. Und war kurz vor seinem Tod und er flehte zu Gott. Und Gott verlängerte sein Leben und heilte ihn. Und es gibt noch viele solche Beispiele. Denkt nur an David, aus welcherlei Schlamassel Gott ihn herausgenommen hat. Wahnsinn! Aber das waren doch alles gottesfürchtige Könige. Was macht Gott mit einem König, dessen ein richtiger Schurke ist? So ein Gangster. Weißt du, so ein richtiger, darf ich es ausdrücken, auf Deutsch Drecksack. Ich spreche hier von Manasse. Seine Vorgeschichte von Manasse, er gehört zu denen, die sich bekehrt haben, ja, aber die ist dunkel. Eigentlich müsste das dunkelste Schwarz sein, das die Welt je gesehen hat hier. Von ihm heißt es, dass er es schlimmer trieb wie die Heiden, die vorher in Juda lebten. Er war in Okkultem verstrickt. Wir wissen, was Gott von Okkultismus hält. Also Zauberei, Geistesbeschwörung und Zeichendeuterei. Er baute Baalsaltäre auf allen Höhen, die er fand, aber auch in beiden Vorhöfen des Tempels und einen im Tempel drin. Er verführte ganz Juda zum Götzenkult, stellte im Tempel einen Aschera-Götzen auf, also es ist eine weibliche Götzenfigur, gell? Er vergoss in ganz Judäa unschuldiges Blut, wie ein richtiger Mafia-Boss. Unter dieser Herrschaft wollte ich nicht leben. Und das Schlimmste, ich habe ja 3 Söhne. Er opfert einen seiner Söhne in einem Tal und lässt ihn durchs Feuer gehen. Und als ich das las, habe ich gedacht, so, und du wirst bestraft, oder? Und Gott straft ihn. Er ließ Assur über ihn kommen und er wurde in Ketten nach Babel geführt. In Ketten nach Babel zu latschen, ist echt, das ist echt mühsam. Und dann heißt es in 2. Chronik 33, Vers 12, und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbitten, und er hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Und er führte Juda wieder zurück unter die Herrschaft Gottes. Liebe Gemeinde, unverdiente Gnade im Alten Testament? Ja, ja. Und er ist nicht der Einzige. An den Königen Israels sehen wir etwas von Gottes Wesen. Er liebt es zu retten. Das Böse ist schon in der Welt, das muss nicht gefördert werden, das ist schon da. Wenn aber durch Menschen Gutes entsteht, dann segnet und fördert er das Gute. So macht Gott die Herrschaft des Bösen unwirksam durch die, die sich demütigen und um Hilfe bitten. Lasst uns nicht aufhören, um Hilfe zu bitten. Zweitens, also das Zweite, was mich dazu bewogen hat, diese Predigt zu schreiben, das ist der Friede, die Ordnung, die Freude, die immer wieder in der Geschichte aufflammt. Logischerweise überall dort, wo es gelb ist, gibt es so Lichtblicke. Und das wird auch an Manasse sichtbar. Die bauten nämlich nicht nur Türme und Tempel und bauten das Land auf. Sie setzten auch überall Richter ein und sorgten für in den Regionen für Ordnung, Recht und Gerechtigkeit. Ohne Gottes Ordnung, liebe Gemeinde, entsteht in wenigen Jahren Chaos. Das ist das, was wir auch in unserer Gesellschaft sehen. Wenn aber Verantwortliche sich vor Gott beugen und Gottes Herrschaft fördern und beten, kommt es zu Frieden und Freude. Und unter Hiskia kommt es zu einem Ereignis, das mich ganz tief bewegt hat. Das hat mich echt erstaunt. Vor allem, wenn man die Zeitspanne berücksichtigt. Und das möchte ich euch vorlesen. 2. Chronik 30, 23 und folgende. Und die Gemeinde beschloss, also die ganze Festgemeinde beschloss, noch weitere 7 Tage Passa zu feiern. Und sie hielten auch diese 7 Tage mit Freuden. Denn Hiskia, der König von Juda, spendete für die Gemeinde 1000 junge Stiere und 7000 Schafe. Und die Obersten spendeten für die Gemeinde 1000 junge Stiere und 10.000 Schafe. Auch von den Priestern hatte sich viele gereinigt. Und sie freuten sich, die ganze Gemeinde Juda, die Priester und die Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen waren und auch die Fremdlinge, die aus dem Land Israel gekommen waren und die, die in Juda wohnten. Also das war eine Art Wiedervereinigung für das Fest. Und es war eine große Freude in Jerusalem, denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches in Israel nicht geschehen. Und die Priester und die Leviten standen auf und segneten das Volk. Und die Stimme wurde erhört und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung im Himmel. Freude war in diesen Zeiten nicht die Regel, es war die Ausnahme. Das ganze Volk machte 2 Wochen lang Pause von ihren Pflichten und feiern Gott und seinen Segen. Ja, machen den Segen erst sichtbar. Wie viele Jahre liegen zwischen dem großen Passafest von Salomo und Hiskia? Was denkt ihr, wie lange ist die Zeitspanne? Das waren 250 Jahre. Wie viele Generationen sind das? Wenn Gott ins Spiel kommt, entsteht Friede, Ordnung und Freude. Und somit komme ich zum Schluss. Am Ende dieser gesamten Königszeit, dieser schlimmen Zeit, schreibt der letzte Prophet, der Hesekiel, Folgendes. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Mose schreibt in dem Zusammenhang von der Beschneidung des Herzens. Und ja, es geht nicht ohne den Geist Gottes. Und Gott weiß das. Und Gott wird Großes tun an Israel. Und wir werden das noch sehen. Und ich freue mich auf das, was Gott in seinem Volk bewirken wird. Dank Jesus und seinem Geist hat sich das Blatt nun gewendet. Wir müssen nicht mehr ein Volk als Beispiel für viele Völker sein und den Segen, den physischen hochhalten. Nein, das Reich Gottes besteht aus Menschen, die durch ihn und seine Veränderung durch ein Wirken und diesen neuen Geist bekommen, dieses fleischende Herz bekommen. Und ganz ehrlich, wenn ich in die Nation schaue, auch in die Schweiz, es reicht eigentlich, wenn ich in den Spiegel schaue, wir brauchen so sehr das verändernde die verändernde Kraft Gottes. Wir brauchen so sehr das Herz, das Gott uns gibt durch seinen Geist. Dass Gott uns festhält, benötigen wir. Dass seine starke Hand auf uns ruht und uns schwer macht. Uns standfest macht. Uns festhält. Wir brauchen das so sehr. Darum danke, Jesus, dass du deinen Geist ausgegossen hast. Danke, dass du immer wieder unser Herzen veränderst. Ja, danke, dass du mich zurückrufst, immer wieder. Und höre nicht auf, bitte, mich zu verändern, Herr. Herr, baue dein Königreich, mach es weit. Erhöre die, die nach dir rufen und führe sie zurück unter deinen Segen, Herr. Gib uns Weisheit durch deinen Geist, dass wir unter deinem Segen bleiben. Hilf uns so zu leben, dass es dich ehrt, dich. Gib uns die Kraft für liebende Worte füreinander und für andere. Und schenke uns den Eifer für Taten aus Liebe, damit in Erfüllung geht, was du in deinem Wort sagst. Johannes 13. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.